Wir haben gute Neuigkeiten. Benny hatte das eben mir noch ins Ohr geflüstert. Es kommen heute Abend wieder drei Ukrainer, eine Familie, ich glaube eine Mutter, eine Oma und ein dreijähriges Kind, die wir aufnehmen werden. Also auch da macht Gott tolle Sachen. Und wir sollten wirklich dankbar sein, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu helfen. Ich glaube auch Natascha momentan hat eine Bronchitis, die ist jetzt etwas krank. Natascha, muss jetzt jemand übersetzen, ich gucke gleich mal danach, genau, also toll. Eben bei den Kinderliedern, da denke ich ja immer, eigentlich sind das schon tolle Predigten, ne? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Im Grunde genommen ist das eigentlich die beste Überleitung zum Thema heute, Jüngerschaft. Wir hatten, vor 2 Wochen hatte ich das Thema schon mal bearbeitet. Und ich glaube, es war relativ viel Information in relativ langer Zeit. Deswegen wollte ich heute eine ganz kurze Wiederholung machen und das versuchen, nochmal ein bisschen runterzubrechen. Weil es das letzte Mal ein bisschen länger war, wollte ich heute ein bisschen kürzer predigen. Am Ende gibt es nochmal ein YouTube-Video, was ich sehr ermutigend finde und ich hoffe, ihr auch. Und dann können wir nach der Predigt wieder in den Lobpreis gehen. Jüngerschaft. Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben Matthäus 28 besprochen. Im Grunde genommen wissen wir das alle, wenn wir Christen sind, wenn wir nicht Christen sind, dann ist das eigentlich der Auftrag, den wir haben. Aber es ist eben nicht nur der Auftrag, ne, wo Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das ist erstmal der Auftrag. Das ist eigentlich keine Bitte. Ne? Also wenn du Lust hast und wenn es in dein Leben passt, dann mach das mal, sondern das ist wirklich der Auftrag, den er an uns heranträgt. Und dann das andere, was wir auch gesagt haben, es ist aber auch ein Versprechen da drin. Nämlich er sagt gleichzeitig, fühl dich nicht überlastet, denk nicht, du musst das alleine machen, weil ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also, wir sind nicht alleine, diesen Missionsauftrag auszuführen. Und das ist wichtig, weil wir alle, zumindest die schon länger machen, wissen, dass es nicht immer einfach ist und dass es Widerstände gibt. Und deswegen brauchen wir Hilfe untereinander, aber eben auch durch den Heiligen Geist, den Jesus uns gelassen hat. Und dann haben wir gesagt in Matthäus 22, ganz wichtig, es gibt 2 Gebote und die können im Grunde genommen die Bibel fast schon zusammenfassen. Das eine ist, liebe deinen Herrn, deinen Gott und hab keine anderen Götter. Er soll an Nummer 1 stehen. Und das zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist wichtig auch für diesen Jüngerschaftsprozess, weil wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, dann brauchen wir auch nicht denken, dass wir tolle Jünger Jesu sind oder dass wir andere von etwas überzeugen können, wenn sie die Liebe überhaupt nicht spüren. Wenn wir also andere bekehren wollen, weil wir denken, wir können sagen, wir haben dann jemanden bekehrt, weil wir es als Pflichtübung sehen. Und es soll aber eine Leidenschaft in uns erweckt werden, weil wir das aus der Liebe machen, die Gott für uns hat. Und in dem YouTube-Video wird hoffentlich nochmal klar, wie sehr Gott uns wirklich liebt. Und wenn wir das verstanden haben, dann möchten wir diese Liebe aus Dankbarkeit auch weitergeben. Und warum ist Jüngerschaft nun so wichtig? Fakten sind deine Freunde auch ganz wichtig. In den Gemeinden verlieren ungefähr 90 oder die Gemeinden verlieren ca. 90% der frisch Bekehrten schon gleich in den ersten Monaten oder Jahren. Die fallen vom Glauben wieder ab, weil es niemanden gibt, der sie auf diesen Schritt begleitet. Das sind die Frischbekehrten, aber ich würde jetzt auch mal einen Schritt weiter gehen, das hatten wir ja auch gesagt. Es gibt auch viele Christen, die seit 10 oder 20 Jahren Christen sind und das Prinzip der Jüngerschaft nicht kennen, weil es versäumt wurde, ihnen das beizubringen. Und das ist gar kein Vorwurf, es ist einfach eine Tatsache. Und der müssen wir uns stellen und das ist nicht schlimm, weil Gott hat einen Plan für uns und er kann das nachholen. Und deswegen ist das Thema so wichtig und deswegen predigen wir drüber. Und wir haben auch gesagt, Jüngerschaft ist ein Prozess. Es gibt nicht das eine Element, wo wir sagen können, wenn du das machst, bist du ein toller Jünger oder wirst ein toller Jünger, sondern es gibt verschiedene Sachen. Es ist die Predigt, es ist die Kleingruppe, in der du vielleicht bist, es sind die Freundschaften, die du hast, es sind die Seminare, die du online oder auch irgendwann mal wieder in physischer Form wahrnehmen kannst. Es gibt ganz viele, es sind Bücher, die du lesen kannst. Es sind ganz viele Elemente, die aber alle dazu führen sollen, dass wir geistig reifen und wachsen und, wie Paulus es so schön sagt, aufhören, immer Brei und Muttermilch trinken zu wollen, obwohl wir eigentlich schon feste Nahrung vertragen. Und das ist Jüngerschaft. Es ist ein Prozess, es ist ein langer Prozess, der im Grunde genommen ein Leben lang andauert. Und jetzt gehen wir so ein bisschen nochmal praktisch darüber, dazu über, was genau bedeutet Jüngerschaft. Im Grunde genommen kann man wirklich sagen, Jüngerschaft hat was mit Veränderung zu tun. Wenn du Christ bist und das Gefühl hast, du hast dich die letzten 10 Jahre nicht verändert, dann ist irgendwas nicht richtig. Das ist so, als wenn ein 12-Jähriger immer noch krabbelt und sagt, mit mir ist alles in Ordnung, ich fühle mich wohl. Und du sagst, nee, aber mit 12 Jahren darf man ein bisschen mehr von dir erwarten. Da müsstest du eigentlich schon ein bisschen mehr von der Bibel wissen. Da müsstest du einige Sachen kennen. Wir haben das häufig bei Kindern, die motorisch irgendwie nicht so gut entwickelt sind, dass wir uns irgendwann anfangen, Sorgen zu machen, ob alles in Ordnung ist, weil wir wissen, normalerweise kann man in diesem Alter das und dann das und dann das. Da gibt es Ausnahmen, aber im geistigen Leben gucken wir uns die Sachen eigentlich nicht an und überlegen, ja, wenn jemand so lange schon dabei ist, warum kann er denn eigentlich dem anderen nichts von seinem Glauben erzählen? Warum kennt er die Bibel nicht? Warum hat er nicht verstanden, was wir zu geben haben? Und deswegen ist es etwas, was uns in der Regel nicht in die Wiege gelegt ist. Und unser Ziel sollte wirklich sein, wie wir ja auch gesungen haben, im Grunde genommen geht es darum, mehr und mehr festzustellen, was will wirklich Gott von dir, was will Gott von mir, welche Berufung haben wir, welchen Willen hat er und wie können wir ihm helfen, sozusagen, dass wir das Leben leben, was er für uns vorgesehen hat. Also wir müssen aufhören, von ich-zentriert zu denken, zu Gott-zentriert. Und das ist nichts, was uns in die Wiege gelegt ist, weil die Gesellschaft uns anders erzieht, konditioniert, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. Ist das also etwas, wenn wir Christ werden, was wir erstmal verstehen müssen? Wir müssen eine andere Einstellung haben. Wir müssen Gott in unsere Mitte stellen. Und das ist schwer. Ich hatte das letzte Mal auch erwähnt, es ist so, als wenn du einen Handwerksberuf ausüben möchtest. Du brauchst jemanden, der dir zeigt, wie man ein Dach deckt oder wie man ein Haus baut. Oder als Mediziner, wie man operiert. Oder als Elektriker, wie man Sachen macht. Das fällt einem ja nicht per Osmose irgendwie zu, sondern man muss es lernen. Man muss andere Menschen beobachten, die das können, und versuchen, das nachzumachen. Und dann wird man korrigiert und irgendwann kann man das. Und genauso ist es im Grunde genommen auch, was Jesus von uns möchte, dass wir Leuten, Geschwistern, die schon reifer sind, im Grunde genommen über die Finger gucken und lernen, wie die ihr Leben leben und uns das weitergeben und wir das irgendwann anderen weitergeben. Und genauso, und das ist eben das biblische Prinzip, hat es Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Der hat 2 Jahre mit denen abgehangen, würde man heute sagen. Der hat wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht und er hat den 2 Jahre lang immer wieder erklärt, nee, nicht so, mach es so. Nicht du bist der Größte, sondern wenn du der Größte sein willst, dann musst du der Letzte sein, dann musst du dem anderen die Füße waschen. Komplett irres Konzept würden wir heute nie machen. Das ist, als wenn jemand in der Chefetage, ein Geschäftsführer, anfängt, Steffen die Füße zu waschen. Da sagst du, nein. Das ist etwas, was wir nicht kennen in der Gesellschaft. Es ist ein biblisches Prinzip, aber eben nicht in der Welt. Und das sind Sachen, die muss man lernen. Und Jesus war das Vorbild für die Jünger. Und wir brauchen auch Vorbilder. Und im Grunde genommen ist dieser Jüngerschaftsprozess nichts anderes als, in meinen Augen, du brauchst Vorbilder, du brauchst andere Geschwister, du brauchst Freundschaften. Wir brauchen Freundschaften in der Gemeinde. Manu, du musst mehr schlafen. Wir brauchen Freundschaften in der Gemeinde, mit denen wir wirklich uns gerne beschäftigen, mit denen wir gerne Zeit verbringen, wo wir eben zuhören, wenn der oder diejenige uns was zu sagen haben. Und das benötigt Zeit. Wenn du neu in der Gemeinde bist, weißt du, dass das Zeit braucht, Freundschaften zu bilden. Das ging uns so, als wir vor 4 Jahren gekommen sind. Das geht Jonathan nicht anders und Sonja, die auch neu dazugekommen sind. Und das ging dir sicherlich auch nicht anders, als du irgendwann mal neu in der Gemeinde warst. Das ist wichtig und die Zeit müssen wir uns auch geben. Und jetzt ist ja die Frage, was sind die Hindernisse, wenn wir uns verändern wollen? Auch da muss man sich von vornherein im Klaren sein, wenn wir Verhaltensweisen ändern wollen, ist das immer mit Aufwand und Kraft verbunden. Und das möchten wir nicht. Der Klassiker sind ja die Neujahrsvorsätze, die wir haben. Ich möchte abnehmen. Und wenn man versucht, seine Ernährung umzustellen und Jahre oder Jahrzehnte, so wie ich, immer abends noch mal gerne ein bisschen Süßigkeiten isst oder auf dem Sofa einpennt und sich das so ein bisschen einschleicht und du versuchst, das von einem Tag auf den anderen zu ändern, wirst du merken, das geht 1-2 Tage gut und dann, sobald es ein bisschen stressig wird, fällst du in alte Verhaltensmuster zurück. Egal, ob es Süßigkeiten sind oder die Chipstüte oder der Fernseher oder der Alkohol oder andere Drogen oder andere Playstation, was auch immer das bei dir im Leben ist, du weißt es selber am besten. Es ist schwierig, eingeschweißte oder etablierte Vorgänge im Kopf umzuprogrammieren. Und das hat eigentlich auch was Gutes. Wenn ihr ans Autofahren denkt, wenn ihr den Führerschein neu macht, dann hat man das Gefühl, man ist komplett überfordert, zu blinken, auf den Verkehr zu achten, Gas zu geben. Früher gab es noch sowas wie Kupplung, Schaltung, manuell. Ne? Einige haben das noch. Also es gab wahnsinnig viele Sachen und ich weiß es noch sehr gut. Ich dachte, wow, wie kann man dabei auch noch Radio hören? Völlig unmöglich. Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du mal, wenn du eine Routine hast, zur Arbeit fährst und auf einmal ankommst und denkst, wie bin ich jetzt hergekommen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Warum? Weil wir die sogenannten, Jogi Löw hat das Wort geprägt, Automatismen entwickeln. Wir entwickeln Verhaltensweisen, die so eingebrannt sind in der Festplatte bei uns, dass wir nicht mehr drüber nachdenken müssen. Und das ist auch gut, weil das kostet Kraft, neue Prozesse zu lernen, neue Sportarten zu lernen, neue Sachen zu lernen, kostet Kraft und das können wir nicht unendlich. Deswegen ist das schon sehr gut vom Herrn konzipiert, dass gewisse Sachen einfach ablaufen, ohne dass wir viel drüber nachdenken müssen. Das ist die gute Seite. Die Kehrseite ist, wenn wir die ändern wollen, dann müssen wir wirklich richtig tief und tief und tief gehen und jedes Mal uns bewusst machen, nein, ich reagiere jetzt nicht so, wenn der oder die mich anspricht oder wenn die oder die Stressfaktoren auf mich zukommen, sondern ich möchte das anders machen. Und das ist dann der Prozess, der Veränderung hervorbringt, den eigentlich die allerwenigsten alleine schaffen. Wir haben dann Ernährungsberater, wir haben Fitnesscoach, wir haben Freundschaften, wir haben alles Mögliche, damit uns geholfen wird. Und Jesus war dieser Freund für seine Jünger, der gesagt hat, du bist nicht alleine, ich helfe dir. Genauso wie wir Matthäus eben gehört haben. Er ist ja noch da, um uns zu helfen und er schickt uns eben auch Freunde, andere Menschen in unser Leben, die uns helfen können, das zu tun. Also wir benötigen Unterstützung in diesem Veränderungsprozess und oft sind es wirklich Jahre oder auch Jahrzehnte, Sachen zu ändern. Wenn man mal mit Alkoholkranken oder Suchtkranken zusammengearbeitet hat, dann weiß man, da gibt es so dieses geflügelte Wort, wenn man einmal alkoholkrank war, ist man immer alkoholkrank. Die einzige Sache, die sich ändert, ist, dass man die Entscheidung getroffen hat und durchhält, nichts mehr zu trinken. Aber wenn jemand das wirklich weiß, dann wird er immer sagen, für den Rest des Lebens trinke ich keinen Alkohol mehr. Weil ein einziger Schluck nach 10 Jahren, und ich habe das schon häufig mit Leuten erlebt, ein einziger Schluck nach 10 Jahren kann alle Mühen wieder über den Haufen schmeißen und die Leute werden rückfällig. Beim Rauchen kennen das auch viele, da haben teilweise Leute 20 Jahre geraucht, hören 10 Jahre auf und dann eine Zigarette bei dieser schönen Feier nur mit dem Freund oder Freundin und alles wieder vorbei. Sofort switcht das Hirn um, Endorphinausschüttung, Glückshormone, ach, es ist so schön und du bist wieder drin. Und deswegen sagt Jesus, im Biblischen ist es genau das Gleiche. Wir müssen immer wieder an uns arbeiten. Es ist nicht immer leicht, aber er sagt eben, wenn ich mit dir bin, wenn du dich darauf einlässt, dann kann ich dir auch wirklich zeigen, was ich mit dir vorhabe. Es gibt verschiedene Menschentypen und das ist jetzt aus dem Buch von Thomas Reiner. Einige werden das kennen. Da musst du dich jetzt mal selber prüfen. Er hat es eingeteilt, es gibt diese klassischen Verweigerer oder die, die sehr bequem sind oder die, die Schuld verschieben, die sehr kritisch sind oder die sogenannten Traditionalisten. Veränderung, nochmals, hat etwas damit zu tun, dass wir Sachen anders machen wollen. Und dann ist es immer, wie alles im Leben, eine Grundsatzentscheidung. Möchtest du dich darauf einlassen? Möchte ich mich darauf einlassen oder nicht? Und dann gibt es eben Charaktere, die erstmal jede Veränderung ablehnen. Die finden alles nicht gut, was nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist. Weil es kann nicht gut sein, sonst hätten sie es ja selber vorgeschlagen. Oder es gibt die, die sagen, mein Leben ist so schön eingerichtet, eigentlich will ich Samstag oder sonntags morgens um 10 Uhr gar nicht in die Gemeinde, weil da läuft irgendwas Schönes. Oder bei mir, ich fahre ja gerne Rad, gibt es immer um 10 Uhr eine tolle Radfahrgruppe, wo ich jedes Mal ein wenig schlucken muss und denke, ja, aber ich brauche da irgendwann nicht mehr drüber nachdenken. Und das sind diese Automatismen, weil ich weiß, sonntags um 10 Uhr habe ich keine Zeit. Wenn ich jeden Sonntag drüber nachdenken müsste, kostet es Kraft und die Versuchung wird immer größer, irgendwann zu sagen, naja, heute kann ich ja doch mal oder heute lasse ich das ausfallen. Aber wenn du von vornherein weißt, das ist etwas, worüber du nicht mehr nachdenken musst, dann brauchst du dich damit auch nicht länger beschäftigen. Und die gibt es halt. Und es gibt die, die Kritiker, habe ich schon gesagt, die Traditionalisten. Und das sind die, finde ich, die am gefährlichsten sind in meinen Augen. Weil das sind auch die, die Jesus, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, am meisten angegangen hat. Warum? Weil sie der Meinung waren, es ist alles so okay, wie sie es machen. Die waren der Meinung, wir haben es immer so gemacht, also machen wir es auch weiter. Die wollten keine Veränderung. Und Jesus ist aber gekommen und hat gesagt, ihr müsst aber komplett alles verändern, weil es geht nicht um Rituale, auch als bei uns in dem Gottesdienst, den wir feiern. Es geht ja nicht darum, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, der einen guten Ablauf hat, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Das sind die Rahmenbedingungen, aber es geht ja um den Lobpreis, es geht um die Anbetung und es geht darum, den Menschen von Gott zu erzählen und selber auch, so viel es geht, an Ermutigung aufzunehmen. Und wenn Menschen, Christen, nur in Tradition verhaftet sind, und ich bin ja auch katholisch aufgewachsen, also ich weiß, was Tradition bedeutet, und nochmals, es ist nicht alles schlecht, aber wenn es die falschen Traditionen sind, dann ist es hinderlich, und das ist das, was Jesus eigentlich mit den Pharisäern ständig kritisiert hat. Sie haben Gott aus dem Zentrum verloren und waren mehr darum bemüht, dass es äußerlich alles hübsch ist, dass alles so gemacht wird, wie es immer gemacht wurde, ohne zu gucken, ja, was will Gott denn wirklich? Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du in eine dieser Kategorien passt, dass du immer kritisch bist, dass du immer rumnörgelst, dass du immer erstmal dagegen bist, dann hinterfrag dich, woher kommt denn das? Und wie willst du das eventuell beheben? Ist es wirklich das, was Gott von dir möchte? Immer nur andere zu kritisieren, mit Erwartungshaltung zu kommen, dass andere etwas machen müssen, was du jetzt gerade nicht machen kannst, weil du hast ja keine Zeit. Und das sollte dir zu denken geben. Frag Freunde, wie sie dich sehen, ob du in so eine Kategorie reinfällst. Und wir sind immer mal alle ein bisschen kritisch, das ist okay, aber wenn es halt ständig rumgenörgelt wird, dann ist irgendwas nicht in Ordnung mit deiner Einstellung und nicht mit der des anderen, weil die kannst du nicht ändern, aber deine eigene Einstellung schon. Warum können also Veränderungsprozesse scheitern? Ein ganz großes Thema, was man mehr und mehr liest und von sich selber kennt, ist eben diese Selbstzufriedenheit. Und ich kann mich davon nicht frei machen. Und ich glaube, die meisten von euch auch nicht. Das ist so, es ist ja eigentlich alles okay. Und wir haben ja im Leitungskreis die letzten Monate wirklich viel Zeit miteinander verbracht und versuchen, Sachen zu zu verändern. Und es ist schon interessant, es gibt verschiedene Charaktere, natürlich auch im Leitungsteam, und das ist gut. Das brauchen wir. Aber es gibt immer mal wieder unterschiedliche Vorstellungen, ob der Status quo, also das, was wir gerade so machen, ist das wirklich gut? Haben wir da schon alles ausgereizt? Oder besteht überhaupt die Erkenntnis, dass die Erkenntnis zu verstehen, dass wir überhaupt Sachen verändern müssen? Also ist dein Leben so gut, dass du sagst, ich kann ja noch ein bisschen Feinkosmetik machen, aber eigentlich ist alles okay bei mir? So ein bisschen wieder unten, ne? Ja, ich bin nicht vollkommen, aber wer ist das schon? Mit meiner Arbeit, meinem Leben kann ich zufrieden sein. Und das ist gefährlich. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Gebet, wo das Gleichnis von den selbstherrlichen Beter ist: Herr, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder. Und der Sünder, der weiß, dass er nicht gut genug ist, sagt: Herr, ich bin es vom Prinzip noch nicht mal würdig, dass ich überhaupt zu dir bete. Und das mag Jesus überhaupt nicht. Das ist gefährlich, wenn wir meinen, dass alles in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite heißt das eben auch nicht, dass wir ständig das Gefühl haben müssen, wir müssen irgendwas verändern. Wir können es uns nicht verdienen, in den Himmel zu kommen, aber wir müssen uns schon immer wieder an dem Maßstab, den Jesus gesetzt hat, messen und nicht den Maßstab deines Nachbarn oder einer anderen Gemeinde oder von anderen Christen, wo man sagt, naja, aber der macht ja das oder der raucht oder der, also da, im Vergleich zu dem ist das bei mir doch alles okay. Aber der Vergleich ist nicht dein Nachbar, der Vergleich ist der Standard, den Jesus gesetzt hat. Und das ist was ganz Wichtiges, weil wir werden sonst bequem, wir werden sonst selbstgefällig und können uns alles schönreden und am Ende haben wir das Gefühl, wir brauchen gar nichts zu verändern. Aber dann ist hier bald irgendwann gar keiner mehr, weil dann sind alle weg, weil wir das Gefühl haben, es geht uns so gut. Ne? Keine sichtbaren Krisen, es muss ja nicht immer gleich richtig herausfordernd sein. Und häufig ist meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, dass Jesus eigentlich die Menschen am besten erreicht, die richtig gebrochen sind, die so richtig auf die Nase fallen. Und da würde ich mich gar nicht ausnehmen. Ich war auch eher so ein Typ, der sich so alles ein bisschen schön geredet hat. Und wenn du dann aber aus privaten Gründen, aus beruflichen Gründen, wenn es dich irgendwann mal so richtig zerlegt und du merkst, du hast dich in eine Sackgasse begeben, du kommst weder vor noch zurück und dir mal eingestehen musst, irgendwie ist dein ganzer Plan, hat nicht funktioniert. Deine ganzen tollen Ideen, deine Konzepte, wie du auch vielleicht dein Christsein leben kannst, hat nicht funktioniert. Und wenn du dann das zugibst, habe ich schon so häufig in meinem Leben erlebt, aber auch in vielen anderen Geschwisterleben, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann sagt Gott, und jetzt baue ich dich wieder neu auf. Und jetzt richte ich dich auf und jetzt zeige ich dir, was ich eigentlich mit dir vorhatte, weil ich will nicht, dass du leidest. Ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich will ja nur das Beste. Aber das sehen wir nicht. Und das Beispiel ist für mich wirklich immer diese Diskussion mit unseren Kindern. Wenn du einem pubertierenden 12-, 13-Jährigen erklären sollst, dass Schule wichtig ist und dass es ja aufpassen soll, weil später hilft es dir ja, dann erwartest du von einem Kind etwas zu verstehen, was erstmal in dieser Situation No-Go ist. Das geht nicht. Und deswegen muss man dann auch irgendwann Sachen einfach machen, auch wenn das Kind nicht überzeugt ist. Genauso wie man das Kind auch nicht unendlich viel Süßigkeiten essen lässt, weil man weiß, es ist einfach nicht gut. Erkennen die Kinder das in diesem Moment als angenehm? Nein. Sind sie später dankbar, dass wir sie zur Schule geschickt haben, weil sie lesen und schreiben können, weil sie zur Uni gehen können oder irgendeinen Beruf ausüben können? Ja, natürlich. Aber wenn du wartest, bis sie dir das sagen, wäre es ja schon zu spät. Und genauso ist Gott auch mit uns. Wenn wir partout nicht hören und partout ständig Sachen nicht machen, die wir eigentlich machen sollen, dann wird er, wenn er dich wirklich liebt, und das tut er, dir irgendwann den Stock zwischen die Speichen schieben und du machst einen Abflug vom Fahrrad. und fällst mal so richtig auf die Nase. Und der eine braucht das ein bisschen härter als der andere, aber das ist so, weil wir das letzten Endes ja auch mit unseren Kindern nicht anders machen. Wenn die Kinder partout nicht hören, müssen wir die pädagogischen Methoden irgendwie anpassen, damit wir das Kind dazu kriegen, trotzdem Dinge zu machen, die es nicht will, von denen wir aber überzeugt sind, dass es für das Kind das Beste ist. Und Gott sieht uns als seine Kinder und er muss uns manchmal auch so behandeln, wenn wir uns so benehmen wie Säuglinge, obwohl wir eigentlich schon erwachsen sein sollten. Also deswegen können diese Veränderungsprozesse, diese Jüngerschaft scheitern, weil wir einfach nicht hören, weil wir der Meinung sind, wir wissen es sowieso besser und weil wir schon gar nicht auf den Ratschlag von anderen hören. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt sind Ziele. Ich denke, wenn wir in den Urlaub fahren, wenn wir irgendwas Wichtiges im Leben planen, also Urlaub ist eigentlich eine gute Sache, ne? Du willst nächstes Jahr mit deiner Familie eine Weltreise machen, 3 Monate oder meinetwegen 6 Wochen, die Sommerferien, willst du komplett mit der Familie weg. Was machen wir, wenn wir so ein Projekt vorhaben? Wir fangen locker ein Jahr vorher an zu planen. Wir gucken uns die Flüge an. Wir überlegen, wo wollen wir hin? Welche Hotels buchen wir? Was muss ich machen, um das, was ich nächstes Jahr mir vorgenommen habe, auch umsetzen zu können? Wir planen, wir setzen uns Ziele. Wenn du mit der Schule fertig bist, wenn du studieren möchtest, überlegst du dir, was will ich werden, also studiere ich das oder mache diesen Beruf oder jenen. Also wir machen in allen täglichen Dingen des Lebens, setzen wir uns in der Regel Ziele und machen uns Gedanken, wohin wir wollen. Interessanterweise habe ich das Gefühl, im geistlichen Sinne machen das die wenigsten. Wo möchtest du denn in 5 Jahren stehen im geistlichen Sinne? Wo möchtest du zur Gemeinde gehen? Wie groß soll die Gemeinde sein? Was sind deine Ziele? Wie möchtest du dazu beitragen, Gottes Willen vielleicht mehr umzusetzen, als du es bisher gemacht hast? Wir brauchen Ziele, weil klare Ziele helfen uns wieder, Entscheidungen, die uns in Versuchung führen, gar nicht erst zu machen. Und ein Beispiel, was ich die letzten Monate viel gemerkt habe, ich will ja im Juni diese Alpentour machen, eine Woche in den Alpen und in den Bergen Radfahren. Und wenn du weißt, dass du in 5 Wochen, oder als ich anfing zu trainieren, waren es halt noch 5 Monate, wenn du ein Ziel vor Augen hast, was ich immer mehr merke, ist, dass meine Zeit viel effektiver eingesetzt wird, weil jedes Mal, wenn ich vorher dem doch auf dem Sofa gesessen hätte oder irgendwas anderes gemacht hätte, denke ich, du musst trainieren, weil in 5 Monaten musst du die Berge hochfahren. Und das ist für dich jetzt vielleicht völlig weit weg, aber vielleicht hast du irgendwas anderes. Was ich damit sagen will, ist, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, dann werden einige Entscheidungen, über die du nachdenken musst, gar nicht mehr so schwer, weil du von vornherein weißt, am Sonntagmorgen um 10 Uhr fahre ich kein Fahrrad, in der Regel bin ich hier, da brauche ich nicht jedes Mal drüber nachdenken. Und genauso ist, wenn du sagst, jeden Dienstagabend treffe ich mich mit meiner Freundin zum Powerwalking. Wenn der Termin steht, brauchst du da nicht jedes Mal drüber nachdenken, was du Dienstagabend machst und ob du vielleicht nicht doch Fernsehen guckst. Dann ist die Entscheidung gefallen und es hilft uns, diesen Veränderungsprozess voranzutreiben. Und das Allerwichtigste, glaube ich, und deswegen zeigen wir gleich ein kurzes YouTube-Video und da dürft ihr wirklich in Ruhe drüber meditieren. Ich glaube, das Entscheidende, um diesen Veränderungsprozess bei dir, bei mir wirklich voranzutreiben, ist, uns nochmal in Erinnerung zu rufen, wie Gott dich wirklich sieht. Was denkt Gott, wer du bist? Und was meinst du, was Gott über dich denkt? Bist du wirklich gut genug? Oder hat der Nachbar oder die Nachbarin vielleicht doch recht, wenn sie ständig an dir rumnörgelt oder das Gefühl hat, das kannst du nicht oder das kannst du nicht und das geht auch wieder schief und so viele Ziele, die du dir gesetzt hast im Leben, sind vielleicht alle nichts geworden. Das Entscheidende ist aber nicht, was unbedingt dein Nachbar über dich sagt, sondern was sagt Gott über dich? Und jetzt darfst du mal das Video einspielen. Auch mit der Verpflichtung kommt, uns zu verändern und Jesus näher zu werden. Deswegen zum Nachdenken, meditiere drüber, besprich es mit Freunden. Was sind deine Ziele für dein Leben? Im geistlichen Sinne, aber auch im privaten Sinne, weil das kann man eigentlich überhaupt nicht miteinander trennen. Wo möchtest du hin in deinem Leben? Wo siehst du deine Berufung, dich in die Gemeinde einzubringen oder überhaupt einzubringen? Was machst du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Wo möchtest du ganz konkret in 5 oder in 10 Jahren geistlich stehen? Im Beruflichen kennen wir solche Fragen. Im Geistlichen vernachlässigen wir das häufig, aber es ist nichts anderes. Was sind deine Ziele? Wo möchtest du hin? Wo siehst du dich geistlich in 10 Jahren? Sitzt du dann immer noch in der letzten Reihe hinten rechts, Ingrid? Oder predigst du vielleicht? Nein. Also wo siehst du dich? Wo ist deine Veränderung in deinem Leben sichtbar in 5 oder in 10 Jahren? Und vor allen Dingen, wer kann dich dabei unterstützen? Wer kann dir helfen? Welcher Freund, welche Freundin, welche Schwester, welcher Bruder? Das ist was zum Nachdenken. Und jetzt freue ich mich auf den Lobpreis.